HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Max und Fritz Krings, den K-Rings Brothers. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Muss ich Sie die Sendung über so nennen oder kann ich auch die Krings-Brüder sagen? Darf ich das?
Das funktioniert perfekt, ja. Kein Problem.
Max und Fritz Krings, Sie stammen aus dem Odenwald und machen Musik. Kann ich das so sagen oder greift das zu kurz?
Man würde sagen, es hat so mit allem angefangen mit der Musik, aber aktuell würde ich sagen, ist es wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gegriffen.
Okay, darüber reden wir gleich. Sie sind zu zweit hier, jetzt hat Fritz gesprochen. Da gehört noch der kleine Bruder Karl dazu. Der durfte nicht mit. Warum nicht?
Oh, das hört er gar nicht gerne. Das ist der jüngere Bruder, aber größer. Und wenn man immer sagt, der Kleine, das mag er nicht so sehr.
Also der Längere.
Der Längere, genau.
Ja. Aber der wollte nicht mitkommen.
Er wollte, aber er ist heute nicht dabei.
Und wie handeln Sie das aus? Ziehen Sie da Streichhölzer und ein Streichhölzchen ist kurz und wer das zieht, muss zu Hause bleiben?
Bei uns geht es immer darum, von der Redezeit, noch früher, als wir als Band angefangen haben, gab es immer den Bandsprecher, das war meistens ich. Die anderen hatten weniger Redeanteil, bis dann irgendwann jemand gesagt hat, dann gehe ich gar nicht mehr mit.
Max ist der Ältere.
Richtig.
Und Sie lassen aber den Mittelbruder Fritz reden.
Es war eigentlich schon immer so, seit wir auf Tour sind, war der Fritz immer der Sprecher, der Anheizer oder mit dem Publikum. Karl war der Technikproduzent und auch Rapper und ich war mehr so der die Refrains gesungen hat, der so ein ganz Ministück vorne dran gestanden hat.
Die Band haben Sie 1996 gegründet. Wie alt waren Sie da, Max?
Ich habe es fast schon vergessen, aber wir waren noch sehr jung, also so in den
in der
Teenager.
Pubertät, im Mittelalter.
Ja.
Geboren sind Sie in welchem Jahr?
Ich bin geboren Ende der 70er Jahre. Mhm. Ich sage das immer nicht ganz so genau, weil ich es selbst manchmal gar nicht glauben kann.
Fritz, wie jung waren Sie?
Ich bin 2 Jahre jünger als er. Und mein anderer Bruder ist auch nochmal 2 Jahre jünger. Und dann haben wir noch eine Schwester, die ist nochmal 2 Jahre älter.
Das ist die Älteste und immer schön in Abständen 2 Jahre. Sie haben die Band gegründet, Sie waren dann ganz viel unterwegs. Irgendwo habe ich gelesen, zwischen 300 und 400 Auftritte haben Sie absolviert. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Zeitrahmen.
Es ist insgesamt gewesen. Am Anfang waren es wenige pro Jahr und dann waren es irgendwann zu Hochzeiten 40, 50 Konzerte pro Jahr. Und die haben wir in Paris auch gespielt, in der Tschechei gespielt. Aber überwiegend, weil wir auch auf Deutsch, teilweise auch auf Englisch singen, eigentlich überwiegend hier in Deutschland. Das war so unser Radius und dann haben wir alles mal abgeklappert, jedes Kuhkaff.
Wenn ich mir das so anhöre, das klingt sehr anstrengend. Gut, Sie waren jung, Sie waren unternehmungslustig, nehme ich an. Und es macht ja auch Spaß, Musik zu machen. War das anstrengend oder hört sich das nur so an? Max?
Ehrlicherweise muss man, also aus dem Jetzt betrachtet, war es anstrengend. Damals war mehr, da geht noch, wir können noch kurz nach Paris fahren, noch kurz mal nach Marseille, da ist ein deutsch-französisches Festival, da fahren wir nochmal runter 1000 Kilometer und am nächsten Tag dann nochmal kurz nach Berlin. Und
oder wir spielen auf dem Chiemsee Reggae Festival mittags, dann haben wir gesagt, genau, können wir da früher spielen, weil wir abends noch in Österreich spielen können, dann sind wir im Auto hingefahren mit unserem VW-Bus. Muss man dazu sagen, wir haben immer jemanden dabei gehabt, auch noch andere Leute dabei gehabt, der eine oder andere hat es nicht durchgehalten, wir haben es durchgehalten, aber es ist schon im Nachhinein betrachtet absoluter Wahnsinn. Also jeder Außenhandelsvertreter fährt weniger Kilometer als wir als Band. Und das war schon, hat schon in Kräften gesetzt. Aber es hat Spaß gemacht, weil wir rausgekommen sind. Wir wollten die anderen Leute kennenlernen, Publikum kennenlernen, denen unsere Musik zeigen, unsere Message mitbringen. Und da war die Anstrengung völlig egal.
Und wie war das mit der Schule?
Da war eine lustige Geschichte. Unser Bruder Karl war noch in der Schule gewesen und hat mir ein Angebot gehabt von einem Musikmanager. Das war damals Def Jam Germany, wurde da gegründet. So das Kult-Hip-Hop-Label aus Amerika, die in Deutschland gewesen sind. Das hat der Manager von Fantastischen Vier geleitet, muss man dazu sagen. Und der hatte uns irgendwie entdeckt und hat dann beim ersten Termin gleich gesagt, was wollt ihr, was braucht ihr? Ihr könnt alles haben. Ach so, Schule müsst ihr abbrechen. Jetzt ist eure Chance. Dann sind wir aufgestanden und gegangen und gesagt, danke, das ist nicht unser Ding. Wir machen mal lieber auf unsere Art und Weise. Auch wenn es länger und schwieriger ist vielleicht. Aber da sind wir dann weg und haben gesagt, nee, machen wir erstmal die Schule fertig.
Das Karl macht die Schule fertig. Sie waren schon durch?
Ja, ich war gerade am Ende. Der Karl hat sozusagen noch Schule gehabt teilweise und war dann auch irgendwann fertig.
Ein bisschen länger gedauert. Manchmal
Manchmal brauchen Dinge Zeit, sich zu entwickeln.
Genau, das wollte ich noch hinzufügen. Genau.
Welche Erfahrungen haben Sie denn so aus dem ganzen Land mitgebracht in den Odenwald?
Für mich die größte Erfahrung war, dass alle nur mit Wasser kochen. Also dass egal, wo wir hingekommen sind, haben wir festgestellt, die haben alle die gleichen Probleme. Die finden, ob sie aus Berlin kommen, aus Frankreich kommen, finden auch so generell alles scheiße. Und sagen, aber mir ist blöd, aber woanders muss es besser sein. Und wir haben halt, dadurch, dass wir überall waren, festgestellt, es ist nirgendwo anders eigentlich besser. Alle haben genau die gleichen Probleme. Die Eltern, Polizei, man kann nirgends Konzerte spielen, die Älteren, die, also es waren immer die gleichen
also
Probleme.
Also Fritz, das Hadern mit den Autoritäten.
Genau das ist es.
Das, haben Sie eigentlich nie den Wunsch gespürt oder verspürt, ich rede jetzt von der Anfangszeit, nach Hamburg zu gehen oder nach Berlin, nach London oder New York, wo ja die Musik spielt?
Wir waren eigentlich immer da. Also wir waren regelmäßig da zu Interviews, zu Konzerten. Das war ja am Anfang, wir sind ja so aus dieser, die erste Welle im Hip-Hop, wo es dann auf der einen Seite so, sag ich mal, die Kommerziellen gab, wie Fantastischen Vier, auf der anderen Seite die Underground-Leute wie Advanced Chemistry, Tony L. Torch, die eher politisch ambitioniert waren. Da sind wir ja danach dann so quasi mit emporgekommen, nachdem wir das mitbekommen hatten. Da hat man ein relativ großes Netzwerk gehabt. Also man hat relativ schnell Leute in Hamburg überall gekannt. Da hat man angerufen und gesagt, naja, wir sind Freunde von dem. Und dann hat er gesagt, alles klar, komm vorbei, kannst du bei mir pennen. Und dann hat man so gar nicht gemerkt irgendwann mehr, dass man in Hamburg oder in Buxtehude oder wo auch immer ist, weil die Leute ähnlich gedacht haben. Und das war für uns so, dass man jetzt eigentlich egal, wo du bist, Hauptsache du machst dein Bestes draus.
Sie organisieren jedes Jahr ein großes Festival am Marbach-Stausee im Odenwald. Sounds of Forest heißt es. Beschreiben Sie dieses Ereignis doch mal. Da geht's ja ab, ne?
Das muss ich jetzt wieder machen. Der guckt darüber und sagt, mach du mal. Also, nachdem wir überall rumgekommen sind, haben wir gesagt, okay, das, was die woanders können, wo wir immer wegfahren müssen, das können wir auch bei uns machen. Und das kriegen wir wahrscheinlich sogar fast besser hin. Das war so unsere Herangehensweise, ohne dass wir jemals zuvor ein Festival organisiert haben. Das war jetzt genau vor 9 Jahren. Und dann haben wir uns den schönsten Ort im Odenwald ausgesucht, im Marbach-Stausee. Und wenn man dort auf das Festival kommt, das ist ein bisschen speziell. Man kann nicht wirklich parken, man muss erst mit dem Bus anreisen, man muss durch einen Kilometer Wald laufen, um dann auf die Lichtung zu kommen. Und dann muss man über 2 kleine Bächlein steigen, die in den See reinmünden, also so fast schon so ein bisschen romantisch. Wir sagen immer, es wirkt so ein bisschen wie das Auenland bei Herr der Ringe. Also es ist grün, es ist schnuckelig und wir haben deswegen auch gesagt, wir wollen ein Festival machen, was in die Natur passt und was sich so, also es war vor 9 Jahren, mittlerweile gibt es andere, die ähnlich sind, aber wir haben gesagt, wir wollen so anders sein gegenüber diesem großen Mainstream-Rock am Ring, Wacken, wo es einfach nur um Masse, Menge und solche, so die Superlativen ging, haben wir gesagt, wir wollen ein kleines Festival machen, wo sich theoretisch alle Leute kennenlernen können, was eine Community schafft und wo man darüber hinaus dann nicht nur einmal an einem Wochenende Party macht, sondern das ganze Jahr lang sozusagen darüber nachdenken. Da wollten wir die Odenwälder bewegen und auch die Leute von außerhalb in den Odenwald holen, um da so eine Art Kulturwährung zu schaffen, dass wenn jemand anderes, der nicht eine Band hat und das cool findet und schon Leute kennt, rausgehen kann und kann einem Darmstädter, einem Frankfurter erzählen, ich komme daher, wo das geile Sound of the Forest ist. Und das war so ein bisschen
die Motivation. Okay, man geht über Bächlein und geht dann auf eine Lichtung. Genau. Wie bekommt man ein schweres Gerät dahin?
Das funktioniert alles über einen einzigen Waldweg und es gibt einen Parkplatz, der hat ungefähr die doppelte Breite eines Waldwegs und dort wird alles verladen und umgeladen, transportiert und das ist schon eine logistische Herausforderung, sagen wir es mal so.
Hört sich so an.
Ja, aber wenn es leicht wäre, dann hätte man es ja auch in Frankfurt machen können.
Die Kringsbrüder. Zum Festival servieren sie ein passendes Getränk namens Wilder Hirsch. Was steckt da drin?
Wilder Hirsch ist ein Cider, ein Apfelcider. Das Original ist mit Maracuja und Zitrone, also so ein Cider-Mix-Getränk, was mit 2,93% Alkohol, je nach Gärung ist ein bisschen, was man schnell trinken kann und nicht gleich irgendwie ein Sitzen hat, haben wir so als das Festival-Getränk zum ersten Festival quasi erfunden.
Wir wollten es eigentlich so machen, wir haben gesagt, es wäre doch toll, wenn die Leute ein Getränk schmecken und danach wissen, wie die Bands klingen. Und wir haben gesagt, trink mal davon. Und dann weißt du, wie es nachher das Festival klingt. Weil wir gesagt haben, die typischen 3 Bs, die wir immer sagen bei Festival, Bühne, Bands und Bier, die hat jedes andere Festival auch. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir uns absetzen. Und wir haben dann neben dem Getränk, neben Wilder Hirsch, wo wir gesagt haben, okay, wir mixen das Lokale, also die lokalen Bands, also wir als Carings, gibt es die Band Öl und zig andere Bands. Da haben wir gesagt, das ist quasi der Apfel. Und die internationalen Bands, ob aus Kanada, Neuseeland, wir hatten welche aus Südafrika da, die sind quasi die Maracuja, also die Passion Fruit, weil wir machen das ja mit Passion. Und haben dann gesagt, das war so der, mal im Büro dumme gesessen, Gedanke, der dumme Gedanke. Und dann ging das halt so los. Dann haben wir es auf dem Festival gemixt. Und dann kamen die ersten Anrufe, ja, ich will das Festivalgetränk. Und dann haben wir gesagt, welches Festivalgetränk? Ja, das, was ihr da immer da oben an dem See ausschenkt. Und dann haben wir gesagt, ah, will der Hirsch? Und die so, ja, ja, klar. Und dann haben wir angefangen, das abzufüllen in Flaschen etc. Und jetzt haben wir da mittlerweile so ein, wie sagt man, so ein kleines Geschäft draus gemacht.
Also das heißt, dieses Getränk kann ich auch außerhalb des Festivals kaufen.
Ich war jetzt gerade in Hamburg auf dem Reeperbahn-Festival. Da kann man sogar an der Esso-Tankstelle an der Davidstraße da trinken. Das hat sich so rumgesprochen. Wir machen dafür keine richtige Werbung, sondern es rufen immer Leute an, die gesagt haben, ja, ich habe es da von dem getrunken, der hat mir das erzählt. Und wir sind halt das erste, sag ich mal, flüssige Festival in der Flasche. Wir haben aber auch, muss man dazu sagen, auch noch einen Käse gemacht.
Wie ist der? Ist der gut weggegangen?
Ja, das muss man dazu sagen. Erzähl. Das war ein Gag, weil wir gedacht haben, wo machen wir Werbung im Odenwald? Es gibt keine Plakatwände, es gibt ja da nichts so richtig. Und dann haben wir gesagt, es wäre doch lustig, wenn wir einfach den ganzen Supermarkt umlabeln würden. Und dann kann man das Festival auch essen, dann kann man den Käse essen, weil die Hüttenthaler Molkerei, die kommt 800 Meter weiter weg. Scheint wohl eine der ältesten Molkereien in Deutschland sein. Wussten wir auch zu dem Zeitpunkt alles nicht. Wir haben gedacht, das machen wir mal, weil die in der Nähe sind. Und dann haben wir den Käse, den gibt es normalerweise immer das ganze Jahr im Regal, haben wir umgelabelt als Festivalkäse, weil Festivalsaison im Odenwald ist. Dann gab es Drohanrufe von den Omas, weil die es nicht mehr gefunden haben.
Wir finden den Käse nicht.
Und dann zum Schluss war es so, dass jeder über dieses verdammte Festival gesprochen hat und gesagt hat, die da oben haben Rad ab, die machen Käse. Dann haben Leute darüber angefangen zu schreiben, fanden das lustig. Und wir haben gedacht, naja, es gibt auch noch ungefähr 40 bis 50 Bands jedes Jahr auf 4 Bühnen. Aber so kommen wir halt ins Gespräch.
Ja, Festivalkäse. Und die Omas haben es dann doch gefunden mit Hilfe.
Ja, genau. Und mittlerweile ist es etabliert, weil es Engelchen auch auf das Festival geht. Das ist okay jetzt.
Verbringen Sie eigentlich Fritz und Max und Karl und die Schwester Susanne, verbringen Sie alle Ihren Urlaub zusammen oder machen Sie getrennte Urlaub, wenn sie schon zusammenarbeiten?
Ab und zu passiert es, wenn wir quasi Richtung Österreich, wo meine Eltern mittlerweile leben, wenn wir uns da treffen, dann treffen wir uns. Ansonsten, ich mit Fritz haben wir schon größere Reisen zusammen in den letzten Jahren. Wir waren in Indien, in Thailand, in Kambodscha und ansonsten zu dritt waren wir in ganz Europa. Also mit Karl und Fritz im Auto und noch zwei andere Halunken.
Bevor wir uns jetzt um den Odenwald als Kreativzentrum kümmern, spielen wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich Ihre eigene. Dann wissen wir auch, welche Art von Musik Sie machen. Der Titel heißt passend zum Thema Sound of the Forest. War erst das Stück da oder erst das Festival?
Erst das Stück. Erst war es der Song da und aus dem Song ist dann über eine kurze, lange Geschichte das Festival entstanden. Ja.
Dann hören wir uns das mal an. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Fritz und Max Krings aus der Nähe von Bad König im Odenwald. Das sind Heimatliebende, so nenne ich sie mal. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wenn ich sage, Sie lieben Ihre Heimat, unterstreichen Sie den Satz, Max?
Ja, lieben die Heimat, das klingt so romantisch, aber eigentlich, ich könnte es unterstreichen, ja, weil es einfach so ist. Also um es jetzt in wenigen Worten zu sagen, es ist einfach, wo wir herkommen oder wo wir geboren sind und aufgewachsen sind. Ich habe da einfach so eine Verwurzelung, so eine spezielle, ein Gefühl dabei. Wenn ich dran denke, kriege ich immer Gänsehaut. Keine Ahnung, verschlägt es mir manchmal die Worte. Und da geht es auch in den vielen Liedern drüber, über Für immer grün und The Sound of the Forest, dass wir halt von hier kommen und halt darüber reden, woher wir kommen. Und halt nicht aus der Großstadt, aus dem Ghetto oder aus irgendwoher, sondern halt da, wo die Bäume höher als die Häuser sind. Deswegen unterstreiche ich den Satz so, ja.
Sie leben im Odenwald in einer alten Ölmühle in der Nähe des Kurortes Bad König. Wie groß ist das Gelände? Wie dürfen wir uns das Anwesen vorstellen?
Für jeden Normalen ist es sehr groß. Meine Eltern haben das in den 70er Jahren gekauft. Da gab es kein fließendes Wasser, da gab es keine Toilette drin, das war alles eingefallen. Alle Freunde haben ihnen gesagt, reißt's ab, schiebt's zusammen, macht einen großen Haufen, pflanzt einen Baum drauf und baut euch so ein richtiges Haus, quadratisch praktisch gut. Mein Vater hat jetzt 30 Jahre lang daran instand gesetzt und man muss sich das so vorstellen, das ist so eine Mixtur aus Fachwerk, Bauernhaus und Industrie. Gebäude steht ein Schornstein, der 42 Meter hoch ist. Da ist eine sogenannte Schwenkhalle dabei, die ist so typisch, wie man es auch aus Berlin kennt oder hier aus Frankfurt vom Hafen, so mit Backstein, also Backsteinklinker gemauert. Und zwischendrin, oder wenn man ein Stückchen weiter guckt, da läuft ein kleiner Bach durch und nebendran stehen die Kühe. Und es ist eigentlich mitten im Wald. Hinter der Ölmühle gibt es noch zwei weitere Mühlen, da wohnen noch zwei andere Familien. Und das ist so wirklich, ich sag mal, ein Stückchen weiter als Bad König noch im Wald.
Es hört sich an wie eine Idylle für Kinder, zumindest für Kinder.
Ja, also vielleicht auch der Grund deswegen, dass wir noch nicht weggegangen sind, weil wir manchmal, wenn wir da so ein bisschen, wie sagt man, noch rumwurschteln und machen und unsere Hobbys so ausleben, dann sagen manche, naja, ihr seid ja auch noch nicht so richtig erwachsen geworden. Vielleicht ist auch der Grund, warum wir noch da sind.
Ja, wir sind ja auch da quasi aufgewachsen in diesen alten Gemäuern. Und da sind dann immer neue Parts dazugekommen, die wir renoviert haben. Und es ist immer noch Fläche da, die man und das alte Kesselhaus am Schornstein, das ist auch noch leer. Da ist überall noch Potenzial da. Deswegen ist es so ein ewiges Projekt wahrscheinlich.
Apropos Potenzial. Mit der Band fing ihr Kreativunternehmen an. Ihre Schwester Susanne betreibt auf dem Gelände eine Ballettschule. Sie führen auch einen Verlag, haben ein Label gegründet. Mit der Band hat es angefangen, dann ging es immer weiter, ne?
Ja, wir sagen immer, wir geraten da in so Sachen hinein. Aber was ich vorhin erzählt hatte, dass wir bei diesem Musikmanager waren und der gleich sagt, ihr müsst die Schule abbrechen und das ist eure einzige Chance im Leben und da müsst ihr loslegen und alles auf eine Karte setzen. Da haben wir damals gesagt, okay, das glauben wir einfach nicht. Also wir sind generell auch so ein bisschen skeptisch und glauben nicht alles, was irgendjemand erzählt. Und dann haben wir trotzdem mit einem anderen Label mal gearbeitet und festgestellt, wie die das machen. Und dann waren 120 andere Künstler auf dem Label. Und dann haben wir immer gesagt, okay, so richtig verstehen die nicht, was wir wollen. Und so richtig machen die es. Und dann haben wir gesagt, aber das, was die machen, weil wir alles angeliefert haben. Die Grafik, das Cover, das Video, die Platte,
da haben
sie das gedacht, Master.
Fritz, das können wir auch.
Und da haben wir gesagt, das machen wir selbst. Und dann kamen, das waren zwei Hip-Hop, das sind Hip-Hop-Zwillinge aus Heidelberg, die Stüber-Twins. Die haben immer gesagt, mit eurem Label, euer Label, Peripherik. Das war damals eher so ein Gefühl für die erweiterte Gruppe, also außerhalb der Band. Und dann haben die gesagt, ja, ihr mit eurem Label. Und dann haben wir erst, wussten gar nicht, was ein Label ist und so zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir verstanden, okay, das, was die machen, können wir auch. Dann haben wir es angefangen, dann haben wir mit der ersten, das haben wir noch auf Kassette rausgebracht, gegen die Zeit eigentlich. Das Ganze auf Kassette rausgebracht, das verkauft. Dann haben wir uns von dem Geld ein Studio gekauft. Dann haben wir gesagt, dann können wir da immer unsere Musik aufnehmen. Dann haben wir festgestellt, so viel Musik kann man gar nicht machen. Und dann haben wir angefangen, die Strukturen, die wir so geschaffen haben, Label, Verlag, auch anderen Künstlern, befreundeten Künstlern aus dem Umfeld, Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Und so hat sich dann das daraus entwickelt.
Sie machen auch Filme, ne? In der Wood Film GmbH.
Genau.
Wood wie Holz.
Genau. Das macht mein Bruder
natürlich,
Karl.
Ja, das macht der Bruder Karl. Das ist der technische Mensch.
Unser Bruder Karl, der hat immer die neuesten. Wenn ein Handy rauskam, hat er immer schon die Beta-Version gehabt. Oder wenn eine neue Kamera rauskam, musste er immer. Deswegen ist er auch immer up-to-date gewesen, technisch, und jetzt immer noch, hat immer das Neueste und hat sich dadurch mittlerweile so einen Status angeeignet, wo er da jetzt speziell nur noch auf diesem Film hängen geblieben ist. Und da,
so kam das ja bei uns. Wir wollten ein Musikvideo machen, da haben wir ein Angebot von jemand bekommen, aus der Stadt in dem Fall. Das war so teuer, dass wir gesagt haben, dafür können wir uns auch eine Kamera kaufen. Dann haben wir uns eine Kamera gekauft, ohne dass wir eigentlich genau wussten, wie die zu bedienen geht. Und dann haben wir Videos gedreht. Und so fing es dann an, von dem Video kam dann das, dann kam das nächste und mittlerweile, ja.
Sie machen Lesungen zum Beispiel für Sebastian Fitzek.
Genau.
Sie machen Marketingauftritte und Bühnenkulisse für Brauereien. Also Sie sind ja schon breit aufgestellt.
Ja, wir haben das auch bei den Künstlern schon immer. Künstler haben, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, gesagt, da liegt so viel Potenzial auf der Straße. Weil wir gesagt haben, ihr macht eure Musik, die ihr verkaufen wollt, verkauft sich ja immer schlechter, die Musik, sage ich mal. Oder es sind immer weniger Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und dann haben die 3 Wochen, 4 Wochen, Monate da rumgesessen und gewartet, bis jemand eine CD kauft. Dann habe ich gesagt, ihr habt so viel andere Musik produziert, lass uns die doch an einen Film verkaufen oder an eine Werbung oder was auch immer. Wir haben zum Beispiel auch, muss man sagen, für den Frankfurter Flughafen das Audiologo entwickelt. Und wir haben gemerkt, dass was Musiker können, also wenn man eine Band auf ein Konzert schafft und heil oder ich sag mal lebend wieder zurückkommt, dann ist man in der Lage, jedes Marketingprojekt der Welt zu managen. Das haben wir dann festgestellt und so sind wir dann da auch reingekommen und dann haben immer zum Beispiel die Brauerei vor Ort, ja, könnt ihr nicht mal sowas wie bei eurem Festival auch für uns machen, bei dem und dem Auftritt, weil das Alte und so, das läuft nicht mehr, macht, was ihr wollt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es. Und dann wird es angenommen und funktioniert so. Und deswegen ist das für uns auch eine Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken.
Nun sind Sie ja Künstler, Musiker in erster Linie. Wer kümmert sich denn um die Finanzen, Max?
Fritz ist eigentlich unser Manager für die Finanzen. Früher habe ich immer geguckt, dass noch genug da war, dass man noch die nächsten Spritkosten für das nächste Konzert noch bekommen. Aber der Fritz ist eigentlich der die, sage ich mal, das Geld dann von den Veranstaltern damals eingetrieben hat, wenn ich gesagt habe, ja, ihr kriegt es noch und dann...
Naja, man muss auch festlegen, was bekomme ich dafür? Also genau. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, könnt ihr mir das und das machen, genau, muss man denen sagen können, dafür veranschlagen wir genau so und so viel.
Das ist ja eigentlich... Da sind wir, muss man dazu sagen, nicht ganz so gut drin. Wir veranschlagen manchmal ein bisschen weniger, als wir eigentlich müssten. Das stellen wir immer wieder fest. Wir haben uns da so reingearbeitet, auch Learning by Doing. Dann haben wir das noch ein bisschen durch Studieren und sowas verfestigt und, sage ich mal, aufgefrischt, die Sachen. Also das, was wir schon praktisch schon längst angewendet haben, haben wir gesagt, ach so, so heißt das jetzt und ach so macht man es eigentlich richtig.
Haben Sie nochmal BWL studiert?
Ja, ich habe Musikbusiness studiert und da ist im Prinzip Wirtschaft auch ein Schwerpunkt, weil gesagt wird, naja, die Musiker, Musik machen ist das eine, aber der Rest wird immer größer und immer schwieriger und das habe ich dann auch studiert und mittlerweile ist es aber so, dass wir die Finanzen auch nicht mehr selbst machen können, das heißt mittlerweile arbeitet bei uns jemand, das ist in dem Fall die Sabine und die versucht den Laden zusammenzuhalten und hat Mühe und Not, wenn wir losgehen und Bretter kaufen oder irgendwas bauen und mit Sebastian Fitzek, da haben wir mal eine Idee gehabt zu einem Buch, er hat gesagt, warum gibt es eigentlich nur Soundtracks zu Filmen und nicht zu Büchern?
Der schreibt ja harte Krimis.
Mhm, genau, und dann haben wir gesagt, ja, weil wir es noch nicht gemacht haben. Und er sagte, hey, wie? Er kannte uns erst aus einem anderen Kontext. Und dann haben wir gesagt, hey, wir können das machen. Mein Bruder, der hat für Wiki auf großer Fahrt, für Vorstadtkrokodile, für was weiß ich was alles schon Musik gemacht. Und dann hat er gesagt, okay, lass das mal machen. Weil wenn es das noch nicht gab, hat der Sebastian gesagt, dann finde ich das geil. Und dann haben wir einen Soundtrack zu dem Buch Noah geschrieben. Und jetzt auch gerade zu dem letzten, das Paket, das Jubiläumsbuch. Ich bin nicht so der große Leser und Max liest immer alles und macht das und dann haben wir angefangen.
Ausgesprochen gutes Buch, das Paket.
Gruselig. War auch das erfolgreichste Hardcover in ganz Deutschland in dem Jahr und da haben wir die Tournee gemacht, die Jubiläumstournee und haben dieses Soundtrack-Format, was wir mit ihm zusammen erfunden haben, dass man während der Lesung auch so Score-Musik wie Hintergrundmusik im Film auch hat, dramaturgische Musik hat, bis hin zu Songs hat, dann Gags hat, alles. Das haben wir alles entwickelt und da kamen jetzt fast 30.000 Leute auf die Tour zu einer, ich sag mal, einer Lesung, einer Soundtrack-Lesung.
Fehlt nur noch der Song für den Tatort, ne? Irgendwann mal.
Ja, also das können wir natürlich, also sagen wir mal so, das würden wir locker aus dem Handgelenk schütteln, sage ich immer so. Deswegen rutschen wir immer in so Sachen rein, weil wir sagen, ja, das kriegen wir hin.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt?
Wir haben ein paar Feste, also sind ungefähr 10.
10 Feste?
10 feste Mitarbeiter plus dann noch die Leute, die jetzt in dem Filmbereich arbeiten, sind auch noch ein paar, sind es eher 15. Wir haben ja auch noch einen Musikclub im Odenwald, weil es gibt dort keine Musikbühne und das Festival war eigentlich gedacht zu zeigen, den Politischen, den Autoritäten zu sagen, Leute, wacht auf, der Odenwald stirbt komplett aus, wenn ihr nicht endlich was für junge Leute macht, alle werden abhauen. Wir sind die Letzten, die noch da sind, danach werden alle weg sein. Und dann haben wir gesagt, schafft mal eine Bühne, das hat niemand gemacht, jetzt haben wir es halt selbst gemacht.
Sagen Sie mal, Fritz, bekommen Sie eigentlich irgendwann mal Angst vor Ihrer eigenen Courage?
Naja, wenn man so ein bisschen dumm genug ist, dann merkt man es gar nicht.
Ach so.
Er hat die nötige Dummheit, dass er es nicht merkt.
Max, und Sie haben auch keine Angst?
Angst nicht, ich habe Respekt. Also je älter man wird, umso mehr Respekt hat man davor, dass, warum auch immer, Respekt ist. Aber Angst, nö, Angst
also
nicht.
Also das vielleicht auch davor, zu groß zu werden?
Wir haben so viele Projekte und kommen immer wieder neue Sachen aus uns raus, die wir dann umsetzen können auch mittlerweile. Da denke ich auch manchmal immer so, okay, lieber vielleicht 2 weniger machen. Fritz meint immer, und weiter, da geht noch mehr. Und ich bin immer eher ein bisschen der bremst und vielleicht ist das dann so die Mitte, also, oder?
Es macht einfach Spaß, weil gerade wenn man Sachen vorher noch nicht gemacht hat, dann macht es extrem Spaß, die zu machen, weil dann ist es die Herausforderung, das halt zu schaffen. Und viele kommen ja auch mittlerweile zu uns, weil sie sagen, naja, andere können das nicht, aber weil wir halt diese Breite abdecken können von Filmen über, ich sag mal, die ganze Websachen, die ganze Facebook, Social Media Marketing und sowas, was man als Band, das ist Handwerkszeug der Bands, das können die locker aus dem Handwerk schütteln. Gute Texte schreiben, gute Videos, gute Bilder, mal sich inszenieren.
Das ist richtig hier so eine Mutmachsendung für Musiker.
Ja, es ist wirklich so. Dass die Musik spielen, die meisten, das ist okay, aber den wenigsten ist es ja gegönnt, die Jahrhunderthalle oder was weiß ich, große Seele zu füllen, muss man sagen. Ist auch nicht das Wichtigste.
Sehen Sie eigentlich in Ihrem Betrieb die Chance, das Land nachhaltig zu beleben, also da was Neues reinzubringen und zu sagen, das hat eine Strahlkraft auch in den Odenwald hinein?
Ja, also glaub schon. Das war der Grund, warum wir es machen wollten. Das Festival, wir wollten den Leuten sagen, es gibt hier Musikliebende und Musikschaffende und es gibt mehr, als ihr denkt. Es gibt vor allem für den Odenwald ja nicht viele Möglichkeiten. So Industrie siedelt sich da nicht wirklich an. Und wir haben halt gesagt, wenn die Kreativen, für die Künstler ist optimal. Man ist nicht so teuer wie in der Großstadt. Man hat viel Freiräume. Man kann da entspannt und vor allen Dingen ruhig arbeiten. Das sagen ganz viele, die zu uns kommen. Ich meine, es war jetzt zum Beispiel aktuell Mark Forster, ein Künstler, der war, als er das jetzige Album, was raus ist, als es geschrieben wurde, war er auch bei uns im Odenwald und hat da Songs geschrieben. Und für den war die Ruhe was extrem Fremdes. Ja, der kommt eigentlich auch vom ländlichen Gebiet, aber alle Studios in der Großstadt, überall ist Hektik, viele Leute. Ja. Und der hat dann da ein paar Songs geschrieben, die jetzt auch rausgekommen sind und. Also von daher, wir glauben, dass das einen Impuls auf die anderen Leute hat und wir merken schon, dass der eine oder andere anfängt. Und da gibt es so ein Smoker oder so ein Burger, der nennt das dann Forest Burger. Also auch unsere Sprache, die wir ein so verwendet Forest haben. Mhm. Dieses bisschen Englisch, dass es nicht der Odenwald ist, sondern für uns ist es halt der Forest. Das merken wir, so schleicht sich überall bei anderen auch so ein bisschen
Oden Forest. Ja. Viele Politiker reden davon, die Arbeit soll dahin, wo Menschen sind. Meistens bleibt es aber bei diesen Reden. Sie machen es vor, dass Sie tatsächlich auf dem Land auch Arbeitsplätze schaffen. Wünschen Sie sich mehr Unterstützung, Max?
Muss ich sagen, ja. Wäre stark von Vorteil, also für uns oder für auch andere. Man fühlt sich manchmal so alleine irgendwie auf weiter Flur, dass man sagt, okay, man schafft Arbeitsplätze, man will Kultur schaffen in den Land und würde dann gerne mehr noch die Resonanz von den Städten und Kommunen, dass da vielleicht noch mehr kommt als die letzten Jahre eigentlich.
Ja, das
finden
wir toll und ja, das ist schön, dass ihr das macht.
Super, aber so ein bisschen vielleicht auch eine Unterstützung zu sagen.
Ein bisschen konkreter auch?
Ja, in Form von einer Kulturförderung zum Beispiel, die es nicht gibt, also beim Festival und auch bei Sachen.
Wir haben es festgestellt, wir kriegen genau 1% öffentliche Unterstützung von dem Festival. Wir haben ein Budget über 300.000 Euro. Kann man auch so offen sagen. Wir sind, der das veranstaltet, ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. Und da kriegen wir eigentlich keine Unterstützung. Vor 10 Jahren waren, ja, ihr könnt es mal machen. Da waren eher die Landwirte oder andere offen und haben gesagt, oh, das finden wir super, weil die auch Jugendliche in unserem Alter hatten oder Kinder in unserem Alter hatten und die haben gesagt, ja, das finden wir toll, macht doch mal was, endlich macht jemand was. Aber die Politiker und ich meine, die Städte sind natürlich auch alle so ein bisschen pleite und alle, jeder jammert und jeder gibt das Geld für was weiß ich was aus. Und wenn man dann natürlich merkt, in Darmstadt oder in Frankfurt oder in Berlin kriegt die Hochkultur richtig viel Geld, dann ist es natürlich für uns schon so ein bisschen, manchmal denkt man, ach, wenn wir sowas hätten, dann könnten wir auch noch geilere Bands in den Odenwald holen, könnten dort noch tollere Sachen machen, auch was, wo man nicht immer darauf angewiesen ist, dass es sich zum Schluss rechnet.
Vielleicht hört es ja jemand, der sagt, die Jungs sind mir sympathisch und ich spreche einfach mal mit denen. Kann ja sein.
Ja, wir haben aber noch nie gesagt, dass wir irgendwo betteln gehen wollten. Das war auch nie unsere Art. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir das nicht hatten.
Das hat ja mit
Betteln
gar nichts zu tun. Ja. Das hat ja was mit einem Plan zu tun.
Ja, den haben wir.
Entwicklungsplan.
Vielleicht sieht jemand dasselbe, was wir sehen und will uns unterstützen.
Ja, klar. Und jemand liegt der Odenwald genauso am Herzen, wie er uns am Herzen liegt.
Bevor wir weiter über die Region reden, das ist nämlich ein interessantes Thema, finde ich, hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Bob Marley. Three Little Birds. Warum das? Welchen Bezug haben Sie dazu?
Wir waren zusammen früher im Urlaub gewesen und haben, da waren wir mal auf Zypern gewesen mit unserer Family. Meine Eltern haben nie einen Urlaub gemacht, so irgendwo in einem Hotel, schön an Strand, sondern immer so ein bisschen was anderes. Halt
Abenteuer.
Irgendwo im Landesinneren, weit weg von da, wo Party vermeintlich ist und wo die Touristen sind, haben wir dann irgendwie so ein Haus gehabt. Und da sind wir mit einem alten Suzuki-Jeep, das weiß ich immer, der hatte so eine Plane hinten drauf. Da sind wir immer morgens langgefahren, haben Orangen geklaut bei den Bauern. Dabei haben wir Bob Marley gehört. Und das war irgendwie immer gut. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, fühle ich mich gut, fühle mich da an dieses,
bei mir auch so, kriege ich auch wieder
so zu dritt da durchfahren und die Orangen klauen, oder auch zu viert, meine Schwester dürfen wir nicht immer vergessen, aber wenn wir da durchfahren, die Orangen geholt haben, uns dann frischen Orangensaft zu pressen, daran erinnert uns das und wenn wir das hören, geht es uns immer gut
also bei das der ist, Musik. Wenn der Bob Marley läuft, dann geht's also uns oder mir geht's dann gut.
Macht gute Laune, ne?
Ja.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Fritz und Max Krings aus dem Odenwald. Visionäre würde ich sie mal nennen. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Fritz und Max Krings, Sie haben in einem Interview gesagt, als junger Mensch hattest du im Odenwald nur zwei Möglichkeiten. Entweder Alkohol trinken, Fußball spielen und dich hängen lassen. Oder du hast deinen Ort zum Wunschort gemacht. Ist das richtig wiedergegeben?
Das hast du gesagt, glaube ich.
Ja, das habe ich mal gesagt. Das ist richtig wiedergegeben.
Okay. Wie macht man denn seinen Ort zum Wunschort?
Man kann es ja nur zu seinem eigenen Wunschort machen. Und wir haben einfach gesagt, so, wir machen es so, wie wir wollen. Wie wir es für richtig empfinden, sodass es uns selbst gefällt. Wir haben gesagt, wir machen es im Odenwald einfach so, dass wir da bleiben wollen. Und fertig.
Und fertig. Ja, was gehört dazu? Was braucht man dazu?
Ein Job, eine Kneipe oder ein Club, wo du hingehen kannst, ein cooles Festival, wo du einmal im Jahr dich drauf freust.
Da sind wir wieder bei Sounds of Forest.
Ja.
Freunde, also das ist das Wichtigste, Freunde, eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit denen man sich versteht und ein angenehmes Klima, da wo man, ich sag mal, willkommen ist, wo die Leute das schätzen, dass man da ist und eine gute Stimmung also insgesamt herrscht und das haben wir gedacht, machen wir einfach und dann fangen wir an, tragen unseren Teil dazu bei und dann müssen, wir schaffen natürlich nicht alles alleine, und dann müssen andere dann auch mitmachen und dann wird es einfach ein Stückchen besser. Zum Schluss ist es aber auch völlig egal, weil man ist, wenn man auf der Welt ist, irgendwo. Also und da, wo wir sind, haben wir gesagt, machen wir einfach, ich sag mal ganz blöd gesagt, eine Party draus und dann ist alles gut.
Ihre Eltern haben auch dort gelebt. Sie haben gerade gesagt, Ihre Eltern leben jetzt in Österreich.
Ja.
Warum haben die das Weite gesucht?
Das war so wie anderswo normal, verlassen ja die Kinder das Haus. Bei unseren Eltern gesagt, mir wird's jetzt zu viel.
Sie gehen.
Also es war genau andersrum gewesen. Es war ganz,
als dann mit unserem Getränk anfing, dann ist das ja auf einmal so ein Geschäft, wo dann auf einmal so ein Laster, also ein 40 Tonnen auf dem Hof kommt und dann braucht man einen Stapler und dann denkt man auf einmal, Gott, was hat man da gemacht, angefangen da, und jetzt muss man halt weitermachen, weil Leute das wollen. Und dann lädt man da aus und dann haben vielleicht wirklich meine Eltern gedacht, das ist ein bisschen anstrengend. Das haben wir jetzt mittlerweile davon wieder wegverlagert, woanders hin, wo auch dann der Musikclub ist, weil das wird sonst auch da zu viel. Man will ja nicht auf einer Baustelle wohnen.
Also könnten die Eltern jetzt zurückkommen?
Ja, die könnten zurückkommen, aber die sind in Rente mittlerweile und ich glaube, die sind ganz froh, die wursteln da alleine vor sich hin und denen geht's gut.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Meine Mutter hat die Ballettschule gegründet in den wilden 70ern, als die erste Ballettschule bei uns im Odenwald, also in der Region. Und war da auch so, wie wir jetzt, so ein bisschen so allein auf weiter Flur und Kultur und ist da auch auf viele Zune-Türen und Scheuklappen gestoßen. Und das hat mittlerweile meine Schwester übernommen. Mhm. Unsere Schwester, sorry, ja. Auch deine.
Ja. Und mein Vater wollte eigentlich, so hat er es mal gesagt, eigentlich gerne Zimmermann werden, musste aber dann Arzt werden.
Warum musste er das denn?
Weil sein Vater auch Arzt war und so wie es halt früher war. Da war es ein bisschen anders. Uns hat er abgeraten, das zu machen.
Karl wohnt jetzt nicht mehr da. Der ist jetzt zu seiner Freundin gezogen. Leider.
Ja, sozusagen, wir haben das jetzt auch ein bisschen erweitert, das, was meine Eltern angefangen hatten, nebendran, dem früher das alles gehört hatte, der ist jetzt auch weggegangen, woanders hingezogen, dann hat er das auch, das Häuschen da verkauft. Das war früher alles mal eins und er hat es dann Stück für Stück aufgeteilt und da wohnt jetzt meine Schwester drin mit ihrer Familie und ihrem Mann und der Max wohnt da, ich wohne jetzt wieder da, ich habe zwischenzeitlich auch mal woanders gewohnt. Wäre halt schon schön, wenn man zusammen wohnen könnte, weil es dann ganz lustig ist, aber wie es halt manchmal so eben ist.
Sie haben eine kleine Tochter, Ihre Schwester hat 3 Kinder. Gibt es denn genügend Platz, wenn alle mal eine große Familie haben?
Ja, es gibt ja noch Zelte. Es gibt noch Wiesen, da kann man Zelte aufbauen. Und da wir ja Feste mit erprobt
sind. Max überlegt gerade.
Ich habe gerade überlegt, könnte.
Was meint sie jetzt mit großer Familie?
Hat Panik gekriegt.
Ja, ja, schon ein leichter kalter Schweiß auf der Stirn.
Da ist schon viel Platz. Es gibt noch eine alte Lagerhalle, da bringen wir richtig viele Menschen unter. Und wenn man dann immer vergleicht, wie andere Menschen wohnen, dann kann man immer sagen, dann passen da viele hin.
Also das würde gehen.
Würde gehen, ja.
Max Krings, was sind denn Ihre nächsten Projekte?
Das nächstgrößere ist das 10-jährige Jubiläum vom Sound of the Forest.
Das ist nächstes Jahr, ne?
Ja, da fangen wir aber jetzt schon quasi an zu planen, weil wir da uns was Cooles überlegen wollen, was noch ein bisschen mehr
über das reine Musikfestival hinausgeht,
ja.
Das ist eigentlich der Plan. Wir wollen, weil mittlerweile ist durchgesickert, so, oh, das ist ja doch nichts Böses da, was die da oben an dem Stausee machen, so spricht man da im Odenwald. Sondern, ach, das hat ja einen guten Effekt und da wollen wir das gerne jetzt ein bisschen erweitern, das Ganze. Und wir haben jetzt den oder die eine oder andere Mitstreiterin gefunden, die gesagt hat, das finden wir cool, was ihr macht. Ihr habt jetzt die nötige, wie sagt man, Bekanntheit dort, den nötigen Rückhalt und das nötige Vertrauen der Leute, dass ihr jetzt quasi so noch mal ein bisschen noch einen Impuls weitergehen könnt. Und das wollten wir auch machen, aber das wird dann noch ein Stückchen größer und es wird dann so, also es ist jetzt nicht nur ein Festival, sondern soll ein Projekt darüber hinausgehen. Und da sind wir gerade am Wuscheln, deswegen können wir noch nicht ganz so viel sagen, deswegen kann der Max nicht so viel sagen. Dazu spielt natürlich auch Musik wieder eine Rolle, das ist klaro. Und da sind wir auch schon am Planen und Machen. Das müssen wir eigentlich machen, aber unsere eigene Musik kommt immer zu kurz.
Und eigentlich ist es geplant, zum 10-Jährigen auch wieder was zu veröffentlichen als Band, aber
mal schauen.
Fritz, wie soll denn Ihr Leben in 20 Jahren aussehen?
Ach, ich muss gerade an ein paar Leute denken, die ich so kenne, die immer sagen, in den letzten 20 Jahren hast du dich nicht verändert. Du bist genauso wie früher, als du 15 warst. Von daher nehme ich mal an, dass es in 20 Jahren noch genauso ist. Also ich hoffe, dass wir in 20 Jahren noch das machen können, was wir wollen. Wenn ich jetzt wahrscheinlich meine Frau frage oder meine Tochter, dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, ein bisschen entspannter alles, ein bisschen mehr Zeit nehme ich an. Aber ich hoffe, dass wir dann immer noch das machen können, was wir wollen und dass wir das vielleicht auf einem bisschen erwachseneren Level machen können.
Unabhängig, ja.
Haben Sie ein Lebensmotto, Max?
Gute Frage. Mein Motto ist eigentlich immer, ja, sich selbst zu verwirklichen. Also diese Selbstverwirklichung ist so ein Drang, fast schon Zwang, halt immer was sich von vielleicht von der Seele zu eine Form zu bringen. Also sei es jetzt Musik, Texte oder Artwork, Cover oder irgendwelche Veranstaltungsreihen, wo man sich da so, deswegen jetzt so ein Motto, also einfach machen, um was zu schaffen und irgendwann dann, wenn man sich wieder in den Sternenstaub aufgelöst hat, vielleicht irgendwas zu hinterlassen.
Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben?
Glaube an ein Selbst, an die Sache, an unsere Gemeinschaft. Das ist, warum wir es immer noch machen oder warum ich es immer noch mache. Also ich habe den Glauben noch nicht verloren und ich glaube nicht, dass ich ihn verlieren werde. Das hält dann am Leben immer noch, zu sagen, okay, man geht immer noch weiter und da geht noch was, aber jetzt, je älter man wird, jetzt klinge ich wie so ein Rentner schon fast, ohne jetzt was gegen die Rentner zu sagen, aber wie so ein älterer, der immer dann sagt so, ja, jetzt sind wir 50, jetzt sind wir 60, jetzt müssen wir, also es gibt kein Limit irgendwie so mit 60, so machen wir jetzt das. Also das sehen wir dann, wenn wir 60 sind. Jetzt ist jetzt und das Leben im Jetzt, das ist vielleicht auch so ein Motto, was vielleicht für uns spricht, dass wir eigentlich immer im Jetzt sind und manchmal vielleicht ein bisschen mehr planen sollten in die Zukunft. Aber die Vergangenheit ist egal. Die Zukunft, was wird morgen sein, wissen wir nicht. Wir machen jetzt halt das Beste draus. Und wenn wir uns da gut fühlen, haben wir alles erreicht. Oder ich habe dann alles erreicht. jeder Tag versuchen, einen guten Tag draus zu machen.
Fritz, was bedeutet der Glaube für Sie?
Oh, ich bin nicht ganz so der gläubige Typ. Eigentlich ähnlich wie bei Max. Also der Glaube daran, dass alles möglich ist. Das ist für mich so der Glaube, dass das bisschen Unerklärliche, Magische, was irgendwo rumwabert, was vielleicht alles zusammenhält, aber vielleicht auch nicht, was alles entscheidend ist oder auch nicht, man weiß es nicht. Das ist vielleicht das Spannende dran. Gerade wenn man neugierig ist und das nicht erfahren oder erforschen kann oder rausfinden kann, ist das das Spannende daran. Wenn man Projekte macht, muss man an das Projekt glauben. Wenn man ein Festival im Odenwald machen will und sagen will, da kommen mal 5000 Leute und es wird zu den, in der Kategorie Small Festival, zu den wichtigsten 10 Festivals in Deutschland gehören, dann glauben alle anderen, dass man einen Knacks hat. Aber selbst glaubt man natürlich an das Unmögliche, an das Tolle, an das Große, dass man es schafft. Also Glaube ist dann vielleicht in dem Fall wieder sowas, dass man sich selbst dann irgendwann dorthin holt. Oder selbst die Kraft, die einen selbst manchmal zieht durch die Zeit, wo man vielleicht auch Rückschläge erleidet, wo man demotiviert wird, wo jemand mal sagt, nee, das finden wir absolut beknackt, was ihr macht, oder das wollen wir nicht. Oder als wir unseren Musikclub machen wollten und jemand gesagt hat, ja, im Industriegebiet dürft ihr das nicht. Da darf nicht sowas stattfinden, wegen dem Baurecht von 1977. Dann zweifelt man schon mal an dem Ganzen und dann braucht man vielleicht auch den Glauben, wo man sagt, man schafft es trotzdem.
Was ist für Sie Glück?
Glück, gesund zu sein und Familie. Zu wissen, dass die da ist, wenn es einem schlecht geht. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also das ist auch der Rückhalt, wo man auch in Zeiten, ist ja nicht alles rosig und immer, hey, Party, denen geht's immer gut. Wir haben auch ganz schön viel, sag ich immer, wie Rainer Kallmund mal gesagt hat, am Dreck gefressen. Und das haben wir gemacht und der Weg war nicht nur, wir haben alles vor die Füße gelegt bekommen, wir mussten schon ganz früh auch von unseren Eltern, wenn ihr diese Flausen da machen wollt, dann müsst ihr gucken, wie ihr alleine euren Kühlschrank füllt. Und da war schon ganz hart, bis zu diesem Zeitpunkt werdet ihr supported, danach müsst ihr gucken, was ihr macht. Und da waren wir schon sehr früh auf uns selbst gestellt und haben durch unseren Zusammenhalt auch viel schaffen können und auch ausgleichen können. Wenn in dem einen Bereich mal nicht so gut gelaufen ist, dann ist der andere gut. Und das hat uns jetzt so weit gebracht. Das ist extrem wichtig, der Zusammenhalt. Wenn es auch manchmal ein bisschen knistert und knautscht im Zusammensein. Aber ich denke, man gehört zusammen auf irgendeiner Weise und das ist Glück für mich und das Wichtigste eigentlich. Geld ist zweitrangig für mich, also, oder? Wie siehst du?
Ja. Ich habe gedacht, hoffentlich kriege ich nicht die Frage gestellt, weil ich keine Antwort gehabt hätte wahrscheinlich.
Er hat aber eine gute gehabt.
Ja, er hat eine gute gehabt. Ich habe gedacht, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
Wir können jetzt kein Glück Ihnen mitgeben, aber wir können einen kleinen Glücksmoment Ihnen verschaffen, wenn wir nämlich Sting spielen. Das haben Sie sich gewünscht, Max.
Perfekt.
Und zwar Englishman in New York. Warum?
Wenn ich Sting höre oder Police, wie gesagt, kriege ich wieder Gänsehaut. Also es ist
der Mann kriegt immer eine Gänsehaut.
Ja, das ist Bob Marley, Sting, Police. Irgendwie berührt mich das auf irgendeiner Ebene, keine Ahnung, genetisch vielleicht irgendwo Verwandtschaft.
Das ist aber das Geile und, an Musik.
Genau, und das ist halt einfach das Musikalische. Und ich, wenn ich Englishman in New York habe, höre ich immer The Forest Man in Berlin. So, wenn ich öfter in Berlin war, habe ich mich immer so lost gefühlt und habe irgendwie gedacht, wo sind die großen Bäume? Ich will sie anfassen. Das hat für mich immer so einen Zusammenhang gehabt. Und wenn ich es höre, geht es mir einfach gut.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Fritz und Max Krings für dieses heimatverbundene, schöne Gespräch, für das Forest-Gespräch. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
I take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York.